Ja, guten Morgen auch von dieser Stelle. Mein Name ist Anselm Stiel. Ich darf hier heute verkündigen und das heißt immer die frohe Botschaft verkündigen und das haben wir jetzt schon ganz schön gehört von dir, Samuel. Danke dafür. Du hast uns so mit reingenommen, wie Jesus den Sieg gebracht hat, den Sieg über den Tod tatsächlich. Und das feiern wir heute. Ich habe eine kleine Geschichte gehört, habe ich euch mitgebracht. Es geht um eine Freundschaft zwischen einem Rabbi und einem evangelischen Pastor. Freundschaft zwischen einem Rabbi und einem evangelischen Pastor. Die beiden wohnen einander gegenüber und sie lernen sich so kennen und verstehen sich gut und entwickelt sich eine Freundschaft daraus. So, und der Pastor, der sieht immer diesen Rabbi, der fährt mit so einem verstaubten Opel Kadett durch die Gegend und dann denkt sich, Mensch, ich möchte mal was Gutes tun, vielleicht auch jetzt zu Ostern und denkt sich, ich werde einfach mal heimlich dieses Auto waschen. So. Und dann in der Nacht zum Ostersonntag stellt er sich hin und wäscht das Auto und macht das da alles schön. So. Und dann am Ostermorgen, dann steht er auf und guckt rüber und möchte ihn grüßen und sieht, wie der Rabbi aus dem Haus gerannt kommt mit einem Winkelschleifer an so einem langen Kabel und er rennt zum Auto vom Pastor und schneidet den Auspuff ab. Und er sagt, was bist du verrückt, was machst du? Und dann sagt der Rabbi, ja, wenn du mein Auto taufen kannst, dann kann ich auch dein Auto beschneiden. So. Ja. Also, ich weiß nicht, ob die Geschichte wahr ist, ich vermute mal eher nicht. Aber auf jeden Fall, was sie ein bisschen zeigt, so, ne, wir dürfen wirklich befreit durchs Leben gehen. Wir müssen die Dinge nicht ganz so krampfhaft sehen, nicht ganz so eng. Jesus ist nicht nur der Sieg über den Tod, sondern auch über die Angst, dass wir alles richtig machen müssen, dass wir so vor Gott stehen müssen und alle Gesetze oder alles so nach einem bestimmten Plan, nach einer bestimmten Regel erfüllen müssen. So ist Gott nicht und das hat Jesus gezeigt und er ist für uns, er ist auferstanden. Das feiern Menschen heute in aller Welt. Sie feiern mit Pauken und Trompeten, sie feiern mit E-Piano und mit Gitarre und eigentlich mit Siegesinstrumenten hat man ursprünglich, glaube ich, gefeiert. Ich habe mich gefragt, was wären denn Siegesinstrumente für uns? Dann hat jemand ein Instrument im Sinn, so, das ist mein Siegesinstrument? Eine Vuvuzela, ne? Habe ich auch gedacht, vielleicht eine Vuvuzela. Vielleicht würden wir hier Vuvuzela, ich habe keine mehr gefunden, ne? Von 2006, das ist lange her. Ja, also so wird der Sieg gefeiert. Das ist ein Fest und nachher gibt es Ostereier oder es gab auch schon heute Morgen welche. Ein Osterfestessen. Ostern ist auch das Datum der westlichen Welt. Hier in Ostern entsteht unser Ruhetag. Der Sonntag, den wir so relativ zementiert haben in der westlichen Welt, entsteht hier am ersten Tag der Woche, also am Tag nach Sabbat. Der Auferstehungstag, Воскресенье, sogar auf Russisch. Kann man nichts gegen machen, der Auferstehungstag. Und hier wird nämlich aus einem Erinnerungskult, also so der Idee, wir erinnern uns an einen wunderbaren Lehrer, wird eine Bewegung, die jemanden in der Mitte hat, der lebendig ist. Der hat die Macht des Todes gebrochen. Und bei uns passt das ganz wunderbar auch in die Jahreszeit, der Frühling, da ist so die Macht des Winters auch gebrochen, die Blumen. Wir sind so wie Fanfarenstöße, ne? Die so aus der Erde kommen, schon vor Ostern. Es ist Frühling und die Blumen erzählen diese Geschichte der Auferstehung jedes Jahr wieder. Wir haben es hier ganz schön in der Deko, die müsst ihr euch da mal genau angucken. Ja, das darf man auch mal, genau, richtig. Da sind dann auch die Eier, das ist so symbolisch hier auserzählt, ne? Die Eier als Symbol für neues Leben. Da sprießen dann hier diese kleinen frühlingshaften Fanfarenstöße raus. Ganz wunderbar. In meiner katholischen Wochenzeitung, ich habe so eine katholische Wochenzeitung, da sind Osterzeichen aufgeführt. Das sind Nachrichten, die Hoffnung machen. Nachrichten aus der Kirchenwelt, die Hoffnung machen. Es geht um Hoffnung. Es geht heute um Hoffnung. Es geht um Siegesfreude. Das Evangelium ist eine Siegesbotschaft. Evangelium ist die gute Nachricht von einem Sieg. Gott hat den Tod besiegt. Und die Darstellung von Jesus, von dem Auferstandenen, also die Bilder, die wir finden, die zeigen Jesus in dieser Auferstehung eben genauso, auch als Sieger, in so einer Siegespose. Manchmal mit einem Siegeszeichen, mit einem Feldzeichen, das zeigt, hier hat Gott seinen Sieg festgemacht. Jesus wird in der Kunst so dargestellt, dass er als göttlicher Sieger erkennbar wird, so richtig rein und über den Dingen stehend. Wir haben es gerade gesungen, mein Erlöser lebt hoch über dem Staub der Welt. Das ist ja ein Ausspruch von Hiob aus dem Alten Testament. Hier mal eine kleine Darstellung, eine kleine Zusammenstellung von solchen Darstellungen. Ihr seht selbst, wenn man solche Bilder sucht, Bilder der Auferstehung, dann kommt man in Bereiche, wo Kunst einen harten Zusammenstoß mit Kitsch erlebt. Oder so auf der schiefen Ebene, so in... ne? Das ist schon ein bisschen hart, finde ich teilweise. Das Bild links, das, so das in der Mitte, das ist aus der Kirchengeschichte, da gibt es bestimmte Symbolik, so links und rechts, das sind mehr so zeitgenössische, da finde ich, da ist Jesus schon, ist schon ein bisschen stark kitschig. So. Kitsch, was ist Kitsch? Kitsch ist, wenn wir unsere idealen Wünsche, die wir von etwas haben, so über die Realität legen, ja. Es gibt auch Weihnachtskitsch, es gibt Osterkitsch. Ne? Das ist, wenn wir sowas ganz Vereinfachtes und Verniedlichtes oder Verherrlichtes nehmen. Und das passiert hier bei der Auferstehung Jesu besonders gerne und häufig. Ja? Das war die Auferstehung Jesu so ganz einfach. Pff, der Sieger kommt aus dem Grab raus. Warum machen wir das? Warum gibt es solche Bilder so viel? Vielleicht, weil die Auferstehung selbst in der Bibel gar nicht beschrieben wird. Also was ist da genau passiert? Ne? Wird gar nicht beschrieben. Vielleicht auch, weil die Art und Weise, wie die Auferstehung Jesu dann den Menschen begegnet, also wie sie davon erfahren, die ist gar nicht so ideal und so klar. Und der Jesus, der ist auch gar nicht so eindeutig wie diese Bilder, die wir gerade gesehen haben. Es gibt eine Darstellung von Albrecht Dürer, der hat eine kleine Passion gemacht, das sind so Bilder zur Passionsgeschichte und zum Drumherum. Das ist ein Holzschnitt, der zeigt die Begegnung zwischen Jesus und Maria aus Magdala. Wir haben diese Begegnung eben gehört. Und hier Dürer stellt den Jesus viel uneindeutiger dar. Ja, er gibt ihm eine Schaufel in die Hand und so einen Schlapphut auf den Kopf und er zeigt, was Maria vielleicht erwartet hat an diesem Morgen, der so verwirrend ist, als sie da sitzt und der Leichnam ist weg und dann ist da jemand und vielleicht erwartet sie, so einen Mann zu sehen, der da im Grabgarten herumläuft, jemand vielleicht mit einer Schaufel und so. Der Jesus, der ihr da begegnet, der ist nicht so sofort so überwältigend, als Sieger erkennbar. Die erkennt ihn erst auf den zweiten Blick. Erst als sie wirklich hinsieht, und zwar als er sie mit Namen anspricht, als er sagt, Maria. Und da guckt sie ihn richtig an. Und da erst erkennt sie ihn wirklich. Dieser Jesus, der zeigt sich, danke für das Bild, der Jesus, der zeigt sich, aber ich habe den Eindruck in der Bibel, er gibt sich keine Mühe, die Auferstehung so wasserdicht zu beweisen. Ja? In Lukas, da wird das sehr deutlich, also im Lukas-Evangelium, da sind es mehrere Frauen, die am frühen Morgen des dritten Tages zum Grab gehen und es dann leer vorfinden. Und dann sind da Boten in strahlend weißen Gewändern, die ihnen den Auftrag geben, den Männern zu sagen, Jesus sei auferstanden. Lukas hat hier diese Gruppe von Frauen und sie sind die ersten Zeugen der Auferstehung und es macht natürlich in der Antike und leider auch lange darüber hinaus nicht viel Sinn, wenn man beweisen will, dass Jesus wirklich auferstanden ist, weil Frauen nicht als verlässliche Zeugen galten. Da kommt natürlich wirklich diese entmenschlichte Sicht oder diese despektierliche Sicht auf Frauen durch. Und so kommt es dann auch. Die Jünger glauben den Frauen im Lukas-Evangelium nicht. Markus berichtet, dass die Jünger der Maria nicht glauben. Im Matthäusevangelium begegnet Jesus den Frauen selber, nicht nur die Boten, und er sendet sie mit der Auferstehungsbotschaft zu seinen Jüngern und mit der Botschaft, trefft mich in Galiläa. Ja, also er sendet die Frauen zu den Jüngern und sagt, trefft mich in Galiläa. Und anscheinend glauben sie irgendwie oder haben vielleicht auch noch eine Hoffnung oder eine Begegnung. Sie treffen dann ihn in Galiläa, 120, 130 Kilometer von Jerusalem entfernt in Matthäus. Und einige zweifelten noch immer, steht da, obwohl sie ihn sahen. Also nicht so eindeutig, dass alle gesagt haben, boah, ja natürlich, ganz klar, einige zweifeln noch. Im Lukas-Evangelium haben wir die Erzählung, wie zwei Jünger eine ganze lange Wegstrecke mit Jesus gehen, ohne ihn zu erkennen. Ja, so von Trauer und Unverständnis, Verwirrung verblendet, dass sie ihn nicht erkennen. Und im Johannes-Evangelium, da begegnet Jesus seinen Jüngern in Jerusalem als erstes, durch verschlossene Türen und später erst in Galiläa, allerdings am See Genezareth und isst dort mit ihnen Frühstück. Das heißt, auch die Berichte zwischen den Evangelien sind nicht alle gleich. Diese ganze Art und Weise der Erzählung, ich finde, die hat so was unbequem Vieldeutiges. Es ist nicht so, dass alle das Gleiche sagen und die gleichen Geschichten haben. Frauen als erste Zeugen, wer hat ihn zuerst gesehen, wer war genau dabei, wer lief zu wem, wie war er zu erkennen? Zumindest in der damaligen Zeit etwas sehr Vieldeutiges. Und warum lösen eigentlich die Redaktoren der Evangelien, die das niederschreiben, diese Widersprüche nicht auf? Warum gucken die nicht mal, ja, wir reden noch mit ein paar Augenzeugen, mit ein paar mehr Leuten und gucken mal, dass wir wirklich rausfinden, was passiert ist? Oder warum lassen sie das eine weg und erzählen etwas, was der andere gar nicht erzählt? Warum darf das alles so bestreitbar und so uneindeutig sein? Das ist ja das, was auch der Bibel vorgeworfen wird, dass es so uneindeutig ist, dass es so verschiedene Berichte da gibt. Es gibt immer wieder den Versuch unter Christen, diese Bandbreite der Erzählung über diese Auferstehung so in ein Bild zusammenzufügen, ohne Brüche. Ja, so ist das ist dann passiert, dann ist das passiert, dann ist das passiert. Und ich glaube, dass wir als Kirche immer wieder für etliche Jahrhunderte diese Vielstimmigkeit der Auferstehungsberichte ignoriert haben und so ein Christus Victor, so ein Sieger, so einen eindeutigen, unbestreitbaren und mächtigen Sieger verkündet haben. Und genau so haben wir auch unsere Kirche gebaut. Unbestreitbar, unnachgiebig, mächtig, übermächtig, zwingend. Und die Bewegung des Auferstandenen, der muss man ja nicht glauben. An den muss man nicht glauben. Diese Bewegung, die wurde gesichert mit dicken Mauern und mit scharfen Waffen und mit Männern, die den Glauben verwalten und mit Ämtern und mit Macht, mit ganz viel Macht wurde das alles gesichert. Die Botschaft des Auferstandenen wurde nicht nur, aber zu weiten Teilen so verbreitet, dass man nicht widersprechen durfte, dass man nicht nachfragen durfte und kein Widerspruch geduldet wurde. Jesus war den Mächtigen der Welt zum Opfer gefallen und hat sich genau für die hingegeben, die nichts gelten. Und er wurde dann in so einer Pose, die so nicht aus der Bibel herauszulesen ist, zur Galionsfigur gemacht, für eine Bewegung, die Menschen einfach nur einsortiert und allzu oft beherrscht hat. Wenn wir in die Bibel gucken, die Begegnung, die Jesus mit den Menschen hat oder die Menschen mit dem Auferstandenen haben, die sind auch nach der Auferstehung wirklich ganz anders. Er lässt sich berühren. Er lässt sich anzweifeln. Er redet mit Menschen. Er isst mit ihnen. Und er vertraut die Berichte seiner Auferstehung denen an, denen nicht viele glauben werden. Er begegnet auch total umwerfend, das ist auch richtig. Zum Beispiel dem Paulus begegnet er mit sehr viel Macht. Aber nur Paulus selbst hat die Stimme gehört, dort aus dem Himmel. Das ist ein Zeichen der Macht des Auferstandenen, auch für Paulus, aber das muss ihm niemand glauben. Diese Zeichen der Macht des Auferstandenen, die zwingen nicht, niemanden. Ja, es gibt Wunder, es geschehen Wunder. Aber du musst nicht an die Wunder glauben. Es kann sein, dass sie dich nicht überzeugen. Die Zeichen geben Hoffnung und überzeugen manche, aber man kann sie eben genauso gut auch anzweifeln. Jesus, der Auferstandene, der begegnet Menschen, er berührt sie, er befreit sie, aber er zwingt nicht und er beweist sich auch nicht, sodass alle Welt sagen muss, ja, stimmt. Und daran bleibt er sich und Gott treu. Die Auferstehung ist der Sieg Gottes über die Macht des Todes, haben wir heute gehört schon mehrmals. Aber die Auferstehung schafft den Tod nicht aus der Welt. Jesus Christus ist Sieger über diesen teuflischen Kreislauf von Schuld und Tod. Aber er ist nicht der Besieger von Menschen, sondern ihr Befreier und auch oft ihr unerkannter Befreier. Ich hab so gesagt, wir feiern Ostern mit Pauken und Trompeten, mit Siegesinstrumenten. Unser König ist nämlich auferstanden. Nur, wie er selbst gesagt hat, dieser König zu Pilatus, meine Macht ist nicht von dieser Welt. Sie dient nicht dazu, Menschen zu beherrschen. Und wer mit dieser Macht Menschen zwingt oder manipuliert oder missbraucht, dem steht Gott selbst entgegen, der Auferstandene selbst. Die Macht, die Jesus demonstriert, die ist nicht von dieser Welt, die ist ganz anders. Es ist die Macht des Lammes, das Lamm. Das Lamm ist das Symbol für die Befreiung aus Sünde und Schuld und Tod. Es ist die Macht des Lammes. Das Lamm ist ein Wesen, was geschlachtet wurde, was sich hingegeben hat, was unschuldig war. Das Lamm gewinnt die Welt durch Liebe und Hingabe. Und der Geist Gottes verwandelt die Welt durch Geduld und Sanftheit. Der König, unser König regiert, unser König Jesus regiert durch die verworrenen und schmerzhaften Wege über Jahrhunderte und Jahrtausende hindurch. Jesu Sieg am Kreuz und seine Herrschaft sind heilsam für uns, wenn wir mit ihm den Weg dieser Ohnmacht auch gehen. Ja, sein Sieg und seine Herrschaft, die stehen uns nicht zur Verfügung, wenn wir den Weg gehen, Dinge zu erzwingen. Das Reich Gottes gehört immer noch, auch nach der Auferstehung, den Armen, den Nichtgültigen, denen, die sich nach Gerechtigkeit sehnen, den Sanftmütigen, den Trauernden, den Benachteiligten. Wenn du heute Morgen bist und traurig bist, dann gehört dir das Reich des auferstandenen Königs Jesus Christus. Heute wird in den Kirchen ein Text gepredigt, der aus dem Alten Testament ist, 1. Samuel 2, und ich lese mal zwei Verse daraus vor. Da geht es um den Lobgesang der Hanna. Hanna hatte lange um ein Kind gebetet und hat von Gott den Samuel geschenkt bekommen. Sie galt als unfruchtbar. Und jetzt geht sie in den Tempel und bringt ihren Lobgesang. Und in dem Lobgesang heißt es unter anderem, der Herr tötet und macht lebendig. Er führt ins Totenreich und wieder herauf. Er hebt den Dürftigen aus dem Staub und erhöht den Armen aus der Asche. Als die Maria mit Jesus schwanger war, seine Mutter, da hat sie auch ein Lied gesungen und hat gesagt, er stößt die Mächtigen von den Thronen und hebt die Armen hoch. Und das ist immer noch, der Auferstandene ist auch so. Er stößt nicht die Mächtigen vom Thron, um dann wieder andere mächtige Menschen dorthin zu setzen, sondern um die Verhältnisse ganz umzudrehen. Das Reich Gottes gehört immer noch den Sanftmütigen, den Armen, den Benachteiligten. Und deswegen gibt es die Ostermorgen, nicht nur die Ostermorgenfreude, es gibt auch die Ostermorgenmelancholie. Es gibt die Ostermorgenmelancholie, wo du aufstehst und sagst, es ist Ostergottesdienst und da kommt ein Streit mit dem Ehepartner oder mit den Kindern oder es kommt eine Einsamkeit oder es kommt eine Erinnerung oder eine Angst. Es kommt etwas, was dich traurig macht. Die Ostermorgenmelancholie, das ist die, dass die Maria, die Jesus begegnet, den Jesus nicht halten darf. Er entzieht sich. Jesus gehört uns nicht. Wir können ihn nicht für unsere Zwecke verhaften. Es ist Ostern. Ja, und wir sagen, er ist wahrhaftig auferstanden. Und dadurch ist nichts mehr, wie es vorher war. Aber es ist auch nicht alles gut. Und wir haben das Leben noch nicht in der Tasche dadurch. In einem Moment sitze ich mit Jesus am Tisch und habe das Gefühl, er ist da und mein Herz brennt mir. Und im nächsten entzieht er sich mir und ich merke, wie da eine Trauer ist. Er lässt sich berühren, er berührt mich, aber ich kann es nicht beweisen. Menschen haben sich schon immer über den Tod Gottes, über seinen Tod und seine zweifelhafte, uneindeutige Auferstehung lustig gemacht. Und so ist Gott. Er gibt sich den Menschen in die Hände und er lässt sich auch missverstehen und er lässt sich immer noch verspotten. Ich habe auch im Hinterkopf, dass die Bibel von einer Zeit erzählt, in der Jesus Christus für alle Welt und alle Schöpfung sichtbar wird und sich erkenntlich zeigt. Und ich glaube auch, dass unsere Welt das bitter nötig hat, dass Gott sich zeigt, sichtbar und eindeutig und erkennbar. Aber es ist nichts, was ich benutzen kann, sondern nach dem Motto so, ja, wart nur ab, eines Tages, ihr werdet schon sehen. Es ist die Kraft der Auferstehung, die in uns wirkt. Es war der Osterspruch 2020. Dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten erweckt hat, die lebt in uns, sagt Paulus, Römer 8. Ja, da redet er von Kraft. Und ich möchte Paulus sagen, ja, Amen, Bruder. Und dann möchte ich ihn beiseite zu ihm ziehen und sagen, Paulus, bist du dir sicher? Hast du auch mich gemeint? Ist es die Kraft der Auferstehung, die in mir wirkt? Oder ist es vielleicht in mir eher die Kraft von Cheeseburger und zu wenig Schlaf? Paulus, ist es auch wirklich die Kraft der Auferstehung, die in mir wirkt? Und ich merke, die Kraft der Auferstehung, die wirkt nicht so in einem Mal, wie ich es vielleicht gerne hätte und trotzdem glaube ich daran. Das ist nämlich nicht die Kraft, die auf einmal alles blühen lässt, sondern das ist die Kraft, die eine neue Schöpfung anfängt in Jesus Christus und diese neue Schöpfung Stück für Stück, Schritt für Schritt umsetzt, auch in meinem Herzen. Das ist eine Kraft, das ist eine wahre Kraft, seine Kraft, die durch tiefste Bitterkeit und die durch Steine dringen kann, die aus Gräbern rauskommt, die uns befreit und uns lebendig macht. Aber es ist nicht die Kraft, die vielleicht in manchen Menschen schon, aber in meinem Alltag nicht die Kraft, die gleich alles gut macht. Diese Kraft wirkt in mir. Es ist nicht die Kraft, die mich gegen andere gewinnen lässt, sondern es ist eine Kraft, die mich neu macht. Und das muss ich manchmal glauben und manchmal merke ich es. Das ist Schöpfungskraft. Und ich kann nur sagen, ich glaube an die Auferstehung. Ich glaube, dass Jesus auferstanden ist. Und ich glaube, wie es in Kolosser heißt, dass er der Erste der neuen Schöpfung ist. Und ich glaube, dass wir heute mit ihm leben und dass wir wirklich auch Erstaunliches mit ihm erleben können. Und ich meine auch, ich erlebe Jesus. Wir können darüber gerne reden, wie vernünftig das ist und was dafür spricht. Und ich kann dir das sagen, was auch für die Auferstehung spricht, aber ich kann dir nichts beweisen. Das wäre auch nicht die Art von Jesus. Ich kann nur sagen, Jesus ist die Umarmung Gottes, die ich so lebensnotwendig brauche. Und ich glaube, du auch und ich glaube, wir auch als Welt und auch als Gemeinde, wir brauchen diese Umarmung Gottes, lebensnotwendig. Jesus ist meine Freiheit. Er ist meine Hoffnung. Er ist mein Ziel. Er ist der Fels, auf dem ich stehe. Er ist mein Leben. Und ich glaube, dass er das ist, weil er auferstanden ist. Und das macht mich so froh. Und deswegen Ostermorgen, Melancholie oder Freude. Ich hätte jetzt gerne Vuvuzela, um das auch wirklich zu feiern. Ich glaube, das ist angemessen. Amen.